Ja, herzlich willkommen, Jörg Klemm. Ich freue mich heute auf unser Gespräch Teil 2. Du hast uns ja beim letzten Mal schon schön mitgenommen, wie Leben funktioniert. Und wir haben gesagt, da steigen wir nochmal tiefer ein, weil du hast ja quasi so Physik, Biologie, Chemie, alles miteinander verknüpft und für mich auch sichtbar gemacht. Und heute bin ich natürlich dann gespannt, wo es dann hingeht, wie Leben funktioniert. Herzlich willkommen.
Ja, nochmal danke für auch diese Einladung. Ja, ich freue mich da auch sehr, gewisse Sachen nochmal weiter auszuführen, zu versuchen, sagen wir mal vorsichtig. Das ist ein bisschen gewagt und andererseits aber denke ich in gewisser Weise auch besonders bodenständig. Also mich interessiert die Methode, mit der es möglich ist, dass wir uns nicht in Theorien über unser Sein, über das Leben verlieren, sondern wie wir das, was an Wissenserfahrung, an Wissenschaftserfahrung, an Kulturerfahrung eigentlich errungen ist, wie wir das gut nutzen können, um Leben zu verstehen, um uns selber zu verstehen, um uns da in eine Ordnung untereinander und in der Welt zu bringen. Ich steige noch mal ein bisschen ein in das, was das letzte Mal war, so ganz überschlägig gewissermaßen, um auch selber warm zu werden und ins Thema dann schön hineinzukommen. Also beim letzten Mal war es ja ein bisschen dieser ein Konzentrationspunkt, das ich gezeigt habe. Da gibt es dieses kleine Gerätchen und aus diesem Gerät kommt Luft heraus, aber mit dem Sauerstoff da drin ist etwas passiert. Und dadurch ist die Sauerstoff Nutzungsfähigkeit für uns Menschen, die wird also angeregt durch so ein Gerät. Und also Sauerstoffnutzungsfähigkeit, das ist etwas, das ist so eine gewisse Variable im Menschen und die belasten wir durch unser zivilisatorisches Verhalten. Also zu viel Sitzen, zu wenig Bewegung, zu wenig in der freien Natur, ungesunde Ernährung und so weiter. All diese Zivilisationsmöglichkeiten und Problematiken auf der anderen Seite. Und wie ist das möglich? Das hat was mit dem Sauerstoff zu tun. Und da haben wir gesagt, der Sauerstoff ist natürlich in der Luft vorhanden. Das wissen wir alle. Zu etwa einem Viertel, also diese 21% und der hauptsächliche Anteil dieser Stickstoff mit 78%. Und in der Luft ist der Sauerstoff unreaktiv. Der macht da nichts. Und das ist notwendig, dass Leben möglich ist. Sobald er reaktiv wird, sobald der Bindungen eingehen kann, mit anderen chemischen Elementen, mit Molekülen reagieren kann, dann passiert immer etwas. Ja? Und in der Luft darf aber mit dem Sauerstoff nichts passieren. Ja? Wir können den Sauerstoff aus der Luft gewinnen, weil er eben frei ist. Der ist nicht in Bindung, wie so ein Edelgas. Ja? Da geht keine Bindung mit nichts ein. Der ist einfach vorhanden. Wir können ihn einatmen und in diesem Zustand, also dass er keine Bindung mit irgendeinem Element eingeht, muss er dann durch den Körper gelangen, bis er in dem Innersten der Zellen, in diesen Mitochondrien, dann in einen reaktionsfähigen Zustand kommt und dort Wasser bildet und dabei immense Energiemengen freisetzt. Das war so der gewaltige Weg. Ja? Und dieser spezielle Zustand des Sauerstoffs dabei, das ist dann der sogenannte Singularzustand. Das zeige ich noch ganz kurz. Einfach nur um. Wahnsinn, sieht man das? Oder ist das zu weit weg jetzt?
Sieht man gut.
Sieht man gut. Also dieses Phänomen, da hatte man diese Moleküldarstellung, wo innerhalb des Sauerstoffmoleküls diese Elektronen gezeigt werden, die mit solchen Pfeilen mit ihrer besonderen Qualität markiert werden. Ja? Und wenn diese Pfeile in die gleiche Richtung gehen, können die nicht auf einem gemeinsamen Orbit, also ein Kästchen hier, das wird bezeichnet als ein Orbit, ja, also ein gewisses Energieniveau vorhanden sein. Ja. Wenn die gleichsinnig sind, geht das nicht. Erst wenn die gegensinnig sind, das kann man hier sehen, dann kommt man in ein Kästchen rein. Und der Sauerstoff hat diese interessante Situation, dass er, so wie der als Molekül vorliegt, und jetzt nehme ich mal, das war so dieses Phänomen, wenn man die Atomstrukturen wegnimmt, dann guckt man sich nur dieses Molekül so an. Ja. Das allerunterste Niveau, das wird gar nicht gezeigt. Ja. Erst da, wo es gewissermaßen mit höheren Energien zusammenhängt, das führt man in diesem Molekülorbitalmodell auf. Ja? Und der Sauerstoff hat dieses Phänomen, der zeigt, guckt sich um, hat um diese Elektronen mit gleichsinnigem Spin. So ist in der Luft, und das ist eine Ausnahmesituation, dass er in dem Zustand eben unreaktiv ist. Ja? Da muss also Energie dazukommen, eine ganz spezielle Energie, und dann kommt er in einen reaktionsfähigen Zustand. So reaktionsfähig, dass hier gerade noch umfällt. Nein, das habe ich nicht. Also es wäre jetzt das Ganze nochmal vergrößert gewesen. Ja. So ist der Sauerstoff mit gleichsinnigem Spin. Und dann hat man gesehen, dass dieser Sauerstoff eben von diesem Angeregten in einen Zustand kommen kann. Da sehen wir jetzt, sind die Spins gegensinnig in einem Orbital. Ja. Und das wäre so ein angeregter Zustand, dieser singuläre Zustand, in dem der Sauerstoff jetzt mit dem Wasserstoff reagieren kann. Und das hängt damit zusammen, dass der Wasserstoff, dass dieses chemische Element, das hat ein einziges Elektron, also ein Proton und ein einziges Elektron. Und der tritt natürlich nicht als Atom auf, Einzelatom, sondern ist immer als Molekül, also zwei Atome gemeinsam, die dann um diese zwei Kerne dann ihre beiden Elektronen sausen lassen. Und im Wasser ist es ja da sprechen wir von dem H2O, also H2, zwei Wasserstoffatome bilden dann mit einem Sauerstoffatom dieses Wasser. Und das bedeutet, dass eben in diesem Wassermolekül diese Elektronen des Wasserstoffs, also die haben, wenn die als Molekül vorhanden sind, anders, Entschuldigung. So, da sind die beiden Kerne von dem Wasserstoff. Und da sausen die Elektronen gemeinsam drumherum. Und da ist es dann so, dass das eine Elektron Spin so hat, andere Elektron den Spin so. Und wenn das jetzt mit dem Sauerstoff zusammenkommen will, ja, und der Sauerstoff hat die beiden Spins so, ja, dann klappt das nicht. Ja, die passen nicht dazu. Ist jetzt ein bisschen bildlich, das meint, dass die Energiesituation so ist, die können einfach keine Bindung eingehen. Also wenn man Sau Wasserstoff jetzt einfach in die Luft gibt, passiert nichts. Ja, da entsteht kein Wasser. Da knallt es nicht. Also diese berühmte Knallgasreaktion, die spielt sich erstmal nicht ab. Da muss eine gewisse Konzentration vorhanden sein und dann muss Energie dazu kommen. Ja? Jetzt im Bild gewissermaßen so viel Energie, dass nicht dieser Spin hier flippt, sondern einer von denen da drin, ja, also der hier. Jetzt kann man sehen, jetzt passen die, ja. Jetzt würden die zu diesem Molekül-Elektronen-Konfiguration passen. Schluss mit Theorie. Also, das sind Modellvorstellungen, mit denen man sich der Wirklichkeit annähert. Und jedes Modell hinkt immer ein bisschen. Aber es ist eine Möglichkeit, dass man sich dazu verständigen kann. Und wenn wir jetzt gewissermaßen da wieder in die Praxis hineingehen, da möchte ich aber auf etwas ganz, ganz Wichtiges aufmerksam machen. Wir haben ja diese Vorstellung wie Materie zusammengesetzt ist. Ja, die besteht aus diesen chemischen Elementen, aus diesen dann Atomen. Ja, also es wäre immer das chemische Element, das kleinste Einheitsteil, das stellen wir uns als Atom, ursprünglich mal gedacht, Atomos, also nicht teilbar vor. Und trotzdem hat man heute die Idee, dass diese Atome wieder aus weiteren subatomaren Teilen bestehen. Ganz bekannt natürlich die Protonen mit elektrisch positiver Ladung und dann die Elektronen, die da drumherum kreisen, sausen. Ja, in Wolken unterwegs sind mit elektrisch negativer Ladung. Und diese Ladung, die ist das Entscheidende für alles, was sich an chemischen Reaktionen abspielt. Also ist gewissermaßen in der Materie drin, ist bereits Energie vorhanden, die ermöglicht, dass und wie sich solche chemischen Reaktionen abspielen. Und die bewirken Ordnung zueinander. Ja. Zum Teil verstehen wir die, zum Teil verstehen wir die nicht. Also wenn dann so ein Atom irgendwo vorhanden ist, dann hängen solche Atome nicht willkürlich irgendwie zusammen. Also beim Wasserstoff, Entschuldigung, beim Wasser hat man dieses Phänomen, dass die Wasserstoffatome, die hängen jetzt nicht gewissermaßen da symmetrisch nebendran, sondern die machen was Interessantes. Die hängen in einem bestimmten Winkel. Also so ein Wassermolekül, das ist in einer besonderen, unsymmetrischen Ordnung. Da ist schon eine gewisse Spannung drin. Die lässt sich dabei nicht wirklich erklären. Das ist ein Phänomen. Das kann man unter bestimmten Bedingungen, mit bestimmten Techniken kann man das darstellen. Und davon geht man heute aus. Also es hängt in so einem Winkel und damit kommt dann das nächste Wassermolekül, ist gewissermaßen in eine Ordnung gezwungen. Ja, also wir haben also, wenn man sich das so ansieht, um dieses gesamte Molekül bewegen sich die Elektronen drumherum und die haben gewissermaßen hier eine relativ größere Häufigkeit als hier. Also sind ein bisschen mehr hier, ja, zeitlich. Als hier unten. Hier ist immer ein Proton, ein Proton, ein Proton, Entschuldigung, acht Protonen und acht Elektronen. Ja. Also ist hier eine größere Häufigkeit an Elektronen. Ja. Und das bewirkt positiv ein bisschen mehr hier geladen und ein bisschen, Entschuldigung, Elektronen sind die vorne. Also elektrisch negativ ist es relativ mehr hier und elektrisch positiv relativ mehr hier. Also würde gewissermaßen das nächste Molekül mit seiner elektrisch negativen Ladung eher hier vorne sein als hier. Und da heraus ergibt sich jetzt Molekülstruktur. Das ist das, was heute so gerne in fachlicheren Kreisen, sage ich jetzt mal vorsichtig, als dieses hexagonale Wasser bezeichnet wird. Ja, diese Moleküle ordnen sich dann in so einer Bienenwabenform an. Das hängt mit dieser relativen Ladung pro Molekül zusammen. Solche Strukturen, die bestehen so, wenn etwas fest ist, also in Festkörpern, in Kristallen. Also Kristallstrukturmodelle sind das dann. Und wenn jetzt Wasser als Wasser eben flüssig ist, also nicht Eis ist, sondern Wasser, ja, dann ist gewissermaßen die Energie dieser Struktur vorhanden. Und es wird sich in dieser Ordnung diese Wassermoleküle aufhalten, aber bewegen. Ja, die werden sich also fortwährend bewegen, immer irgendwo wie, und das dreidimensional, ja. Das ist etwas, oh, ich muss hier gerade mal gucken, mein Computer stört uns. Schnell aufs Weg machen. Kannst du mich noch sehen?
Ja, alles gut.
Oh,
Ich
ich
habe hier nichts
sehe
im Bild.
im Moment hier nichts mehr. Oh, komisch, ich sehe mich noch ein ganz klein bisschen, ganz klein.
Okay.
Ah, mal gucken, ob ich das Bild hier hochholen kann. Die liebe Technik.
Ich habe ein ganz normales Bild, also ich sehe dich ganz normal in groß.
Dann mache ich jetzt einfach so weiter. Ich kann wenigstens sehen, was ihr alle sehen solltet. Und das ist eigentlich nur wichtig. Ich sehe dich zwar nicht, das ist schade, aber ich stelle mir dich jetzt vor und du machst dann halt deutlich, wenn du was sagen willst, unterbrichst einfach, wenn ich zu weit abschweife und so weiter. Bitte. So, wir waren also bei diesem dreidimensionalen Geschehen von solcher Molekülstruktur im Flüssigen. Das ist das eine, dass man also weiß, im Wasser, da bewegen sich diese Moleküle zueinander, aber in einer gewissen Ordnung. Nur wie sich diese Ordnung ändert, da hat man eher die Vorstellung, dass es irgendwie chaotisch sich abspielt. Und die Modelle heute sind, dass wenn das gasförmig ist, allerspätestens dann sind die Moleküle ganz ungebunden zueinander. Bewegen sich, also wenn sich gewissermaßen ein Duft im Raum verbreitet, ja, dann bewegt sich dieser Duft, diese Duftmoleküle chaotisch und verteilen sich damit, bis sie dann gleichmäßig im Raum verteilt sind. Da ist diese Annahme dieses Chaos. Und so hat man es ein bisschen auch bei der Bewegung dieser Elektronen um den Kern. Man kann zwar an gewissermaßen der Häufigkeitswahrscheinlichkeit der Elektronen, also eine Häufigkeitswahrscheinlichkeit, die hat man eben in bestimmten Wolkendarstellungen tatsächlich sehen können und hat sich dann überlegt, wie sieht das denn aus, wenn die solche Moleküle komplexer sind, also nicht ein Molekül wie Sauerstoff oder schon ein komplexeres wie Wasser. Wie bewegen sich dabei dann die Elektronen, sondern wie geht das jetzt weiter, wenn wir Moleküle haben, wo zum Beispiel dann drei Elemente zusammenkommen? Und da ist vor einigen Jahren ein sehr schöner Film veröffentlicht worden von dem DESY, das ist also dieser Teilchenbeschleuniger bei Hamburg. Und die haben eine Darstellung schaffen können, dieser Elektronenwahrscheinlichkeit und das als Film darstellen können. Also das, was man da als Film sehen kann, das ist in Wirklichkeit natürlich nicht sichtbar. Es geht also um ein Molekül, was man bilden kann, indem man mit einem Laserblitz eine chemische Reaktion, also eine Bindungsreaktion startet und dann kann man mit einem weiteren Laserblitz diese Bindung wieder stoppen, in gewissermaßen dem Moment dieser Bildung. Und das kann man also zeitlich versetzen. Aus diesem Versatz dieser einzelnen Bilder hat man dann einen Film gewissermaßen hochgerechnet. Also kriegt dann verschiedene Bilder in Bewegung hintereinander. War vielleicht ja ein bisschen zu kompliziert geschildert. Wir kennen diesen Moment, wie die Film entsteht. Und da war die Fragestellung, wie ist das mit so einem Pferd, wenn ein Pferd galoppiert? Ist das dann irgendwann mit allen Füßen in der Luft? Also die Bewegung ist so schnell, als dass man das ganz sicher sehen konnte. Und da gab es dann die Aufgabenstellung, also frühe Zeit, 19. Jahrhundert mit Kameras, dass man versucht darzustellen, also den Moment filmen wollte, wo das Pferd möglicherweise mit allen vier Beinen gleichzeitig in der Luft ist. Also ein bisschen fliegt. Das war die Aufgabenstellung. Und da hat ein findiger Fotograf dann viele, viele Kameras hintereinander gemacht. Und deren Auslöser an dünne Fäden gehängt. Und ein Pferd lief dann an dieser Bahn dieser Fäden vorbei und hat durch dieses Berühren der Fäden die Objektivverschlüsse ausgelöst. Und damit entstand diese Vielzahl dieser Bilder. Und man konnte tatsächlich sehen, oh ja, das Pferd ist tatsächlich einen Moment in der Luft. Also so hat man es gewissermaßen jetzt mit diesem Molekül gemacht, diese Molekülbildung. Immer wieder gebildet und dann nach aufeinanderfolgenden Abständen gestoppt. Und das Interessante, was dabei herauskam, das ist, dass eine sehr viel kompliziertere Ordnung in dieser Elektronenbewegung vorhanden ist, als man das geahnt hat. Ich kann da nur verweisen, also muss schauen im Internet unter diesem DESY und dort gibt es diesen Film, den kann man immer noch abrufen. Das ist sehenswert. Es entsteht nämlich eine Geometrie von einer ständigen Änderung, also wie sich diese Elektronen um diesen Kern dieses Moleküls bewegen, und zwar zyklisch. Und das spielt sich so ab, dass es innerhalb von einer Sekunde zigfach dieser Zyklus sich wiederholt. Also eine für uns total unvorstellbare Geschwindigkeit in der Ordnung, was wir dann zwar als Wolken bis zu einem gewissen Grad unter bestimmten Bedingungen noch darstellen können, aber man davon ausgeht, wenn es jetzt in Gasform ist, dann ist das alles doch sehr chaotisch umeinander herum und führt über diese Chaotik, über diese Bewegung dieser Moleküle zueinander dazu, dass eben diese Materie in Gasform eben doch sehr leicht hier, also mit so einem Arm durchdrungen werden kann. Also ich stoße dann nicht auf Widerstand, weil sich das sofort ausweichen kann, also chaotisch ausweichen kann. Einerseits. Andererseits wird natürlich das, was wir jetzt als Sprache von uns geben, wird ja in einer Ordnung auch übertragen. Also dieses gewissermaßen Chaos ist in der Lage, Ordnung zu übertragen, sodass es eben diese Wellen wieder ordentlich woanders ankommen können. Also die Wellen, diese Schallwellen breiten sich ordentlich aus im Chaos. Da merkt man schon, wie soll denn das gehen? Also ordnen diese Schallwellen das Chaos oder können Schallwellen sich ordentlich überhaupt nur in einer Ordnung weiter bewegen? Und so, da möchte ich eigentlich jetzt aufmerksam gemacht haben, dass es nicht diese Existenz, diese Welt, diese Erde, die Natur zum Teilweise in Ordnung ist und teilweise chaotisch ist, sondern dass wir eigentlich heute eher vielleicht uns ein Bild davon so machen sollten, dass wir hier Ordnungen haben, die sich bedingen, ja, und die sich gegenseitig ja bedingen, ermöglichen. Das war mir so ein wichtiger Moment, das jetzt immer im Hintergrund haben, wenn wir jetzt verfolgen noch einmal den Sauerstoff, wie der sich durch den Körper bewegt. Also in der Luft haben wir den allgegenwärtig hier vorhanden und über die Atmung gelangt er jetzt in den Körper hinein. Soweit wissen wir das ganz genau über die Nase, Mundatmung, dann in die Luftröhre, die Trachea und dann diese Bronchien, also Luftröhre. Und jetzt geht das schon wieder los, dass wir da lateinische Begriffe anwenden. Ja, Trachea und dann kommen wir zu den Bronchien. Ich weiß nicht, ob es dazu einen deutschen Begriff zu gibt. Also ich entschuldige mich, wenn ich jetzt so lateinische Begriffe benutze, aber ich glaube, die meisten sind davon geläufig. Also haben wir diese Bronchialbaum, spricht man da, also spaltet sich auf in zwei und dann geht die Luftwege spalten sich immer wieder auf. Aus einem werden zwei, aus einem werden zwei, bis dann diese Luftwege enden in kleinen, ja, solche kleinen Kügelchen, ja, in den Alveolen oder Lungenbläschen. Sehr, sehr fein. Also sind viele Millionen, die wir dann in den Lungen drin haben von diesen feinen kleinen Bläschen. Und dort endet gewissermaßen dieser Luftraum. Ja. Dieser Luftraum wird gebildet dann von dem Lungengewebe, von also Lungenzellen, die so ein kleines Kügelchen bilden. Und dieses Kügelchen ist ausgekleidet mit einem hauchfeinen Feuchtigkeitsfilm. Der ist sehr spannend, weil Leben erst dann beginnen kann, wenn dieser Feuchtigkeitsfilm gereift ist, genügend gereift ist. Also diese Kinder, die jetzt gewissermaßen vor dem errechneten Termin, also vor diesen 9 Mondmonaten geboren werden, und wenn dieser Film nicht genügend ausgereift ist, dann können die den Sauerstoff nicht aufnehmen. Dann können diese Kinder nicht überleben. Also das ist die Voraussetzung. Ein hauchfeiner, man nennt ihn einen Film, der aus nur einer Lage Molekülen besteht. Also ganz, 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 ganz fein. Und er hat zwei Aufgaben. Das eine ist, dass er trotz dieser ganz, ganz feinen, also eine Moleküllage, ne, doch so viel Spannung erzeugt, gewissermaßen. Da sehen wir, das ist eine Ordnung. So viel Spannung erzeugt, dass diese Bläschen als Bläschen bleiben und bei der Ausatmung jetzt nicht gewissermaßen zusammenklappen, kollabieren. Ne, sondern es bleibt so eine Spannung über diese, nennen wir es mal, ganz fein elastischen, dünnen Film vorhanden, sodass dieses Kügelchen als einen Hohlraum behält. Also das eine ist gewissermaßen eine statische Aufgabe von einem ein Molekül feinen Film. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das, was jetzt eingeatmet wird und das, was ausgeatmet wird, das muss durch diesen Feuchtigkeitsfilm durch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Also der Sauerstoff, den können wir nicht über die Haut aufnehmen, diese relativ trockene Haut, sondern der Sauerstoff, der muss als erstes in diesen Feuchtigkeitsfilm hineingelöst werden. Und dann kann durch diese erste Membran. Und diesen Moment wollte ich mir mit euch einmal kurz genauer ansehen. Hier habe ich da so ein bisschen grob. Ja, so müsste man das sehen. Das ist ein Modellbild. Hier haben wir also diesen. So, jetzt zittert die Alveole nicht so. Ja, da ist also der Luftweg, der hier hineingeht. Und da haben wir dieses Bläschen. Und das, was hier so an roten Kügelchen ist, das sind dann schon die roten Blutkörperchen, die also an diesem Lungenbläschen vorbeifließen, aber in einem Blutgefäß drin. Und mich vielleicht aufmerksam machen auf diese Vielschichtigkeit. Ja, wir haben als erstes diesen ganz, ganz feinen blauen Film. Das ist dieser, kann man das sehen, ein ganz feiner
Ja,
blauer
kann man gut
Film.
sehen.
Sehr
Ja.
schön. Also der nennt sich Surfactant, also ein Oberflächenfilm. Und darunter kommt dann hier, das ist dann dieses Rosane, das ist die erste Lage an Zellen. Ja? Und die gucken wir uns nochmal an. Also die erste Schicht ist ein Feuchtigkeitsfilm, dann kommt die erste Schicht Zellen. Und diese Zellen, das hatte ich letztes Mal schon kurz erwähnt, diese Zellen sind ja charakterisiert dadurch, dass sie eine Grenzfläche haben, eine Membran, und dann ist da der Inhalt dieser Zelle. Und das ist das Besondere, was man sich ja vielleicht in dem Zusammenhang nochmal gut klar machen kann, dass Leben sich dort bildet, wo sich gewissermaßen ein Raum abgrenzt von der Umgebung. Also abgrenzt. Also damit ist innen was anderes als drumherum. Und das ist diese Besonderheit dieser Membran, dieser Zellmembranen, dass sie Grenzflächen sind, die verhindern, dass da einfach etwas rein und raus geht. Es geht nichts einfach rein und raus, aber es geht natürlich etwas rein und raus, aber das wird eben kontrolliert. Und das ist die Besonderheit dieser Membrane, dass sie das kontrollieren können. Und diese Membranen im biologischen, also biologische Membranen, keine Technik wie so ein Plastiktütchen, sondern eine Biomembran, die bestehen eben aus zwei solche Schichten solcher Moleküle. Und das soll ich jetzt ein bisschen genauer nochmal betrachten, dass man sich gewissermaßen auch einfühlt in dieses dramatische Geschehen dieser Ordnung des Lebendigen. Also man stellt sich vor, dass das solche zweilagigen, auch feinen Membranen sind. Zweilagig, weil die müssen verhindern, dass was rein und raus geht. So die erste Annahme. Wenn es so eine einlagige Molekülschicht wäre, dann könnte da ein Teil der Moleküle relativ leicht durchgehen. Aber es wird verhindert. Das ist so dieser Beginn dieses Gedankens, dann hat man das gesucht und hat sich diese Modelle gebildet, die heute weitestgehend bestätigt sind, ohne dass jetzt wirklich ganz genauso bis ins Letzte, sagen wir mal ganz vorsichtig, verstanden werden. Und hier gibt es etwas ganz Besonderes, das jetzt wirklich zum Einfühlen dazu. Hier sehen diese orangen Kügelchen und unten dran hängen da so zwei Beinchen und von unten ja, auf der orangen Kügelchen wieder so zwei Beinchen. Das sind also jeweils oranges Kügelchen mit Bein dran wäre das Molekül. So ein Molekül besteht aus vielen hunderten Atomen. Also schon ganz schön komplexe Gebilde. In großer Ordnung, jedes dieser Moleküle in großer Ordnung. Und das Besondere ist, dass also so wie bei dem Wasser dieses Molekül insgesamt, oder die meisten dieser Moleküle, elektrisch neutral sind, aber in Relation sind die ja außen elektrisch positiv geladen und nach der Innenseite dieser Membranschicht negativ. Ja, also Zellmembranen haben nach außen eine elektrisch positive Ladung, aber auch in das Innere äußere. Ja? Also hier haben wir die Zellaußenseite und hier haben wir jetzt in der Zelle drin. Und zu beiden Richtungen hin ist elektrische positive Ladung und in der Mitte ist elektrisch negative Ladung. Das heißt, dort bleiben diese Moleküle, obwohl die sich negativ abstoßen müssten, bleiben in dieser Ordnung bestehen. Zum Inneren und Äußeren außen positiv, nach innen hin negativ. Diese Moleküle sind so, dass die genaue Beschreibung, die will ich niemandem vorenthalten, das ist also so Histologie, da wird es dann schön genau beschrieben. Ich lese das einmal ganz kurz vor. Ja, dieses, wird gesagt, also diese Biomembranen sind also von einer Zellmembran umgeben und durch diese Membran gegen ihre Umgebung abgegrenzt. Also, die Membranen sind circa 10 Nanometer dick. Nanometer, vielleicht gelingt es in der Zeit noch ein bisschen darauf einzugehen, was sind es eigentlich für Größenordnungen. Ja? Ein Nanometer, das sind ja bei dem, ich gucke ganz schön nach, Milliardstel Meter. Genau, Nanometer, Milliardstel Meter. Ein Milliardstel Meter. Also 10 Nanometer dick und bestehen aus einer Doppelschicht, und jetzt werden die aufgeführt, von Phospholipiden und aus Proteinen. Solche Biomembranen sind stabile, dynamische, flüssige Strukturen, in denen die meisten Einzelkomponenten seitlich beweglich sind. Also flüssige Strukturen und diese Einzelkomponenten, diese Moleküle, die sind seitlich beweglich, also so können sie sich bewegen, in der Ebene, aber nicht durch. Diese Ordnung bleibt da bestehen. Aber die sind flüssig, also die könnten, gewissermaßen von dem Aggregatzustand her, können die einfach umkippen, das würde positiv oder negativ hängen. Warum diese Ordnung so bestehen bleibt, woher diese Energie kommt, die das in Ordnung hält, das ist nicht klar. Das kann man einfach nur zur Kenntnis nehmen, das ist ein Phänomen, dass dort immense Kräfte vorhanden sind, Spannungen vorhanden sind, die aber in einer Ordnung bleiben. Und wir wissen nicht, woher diese Ordnung kommt. Wir wissen nicht, woher die kommt, aber ich hoffe, es kann so ein bisschen mitgefühlt werden, da treten Spannungen auf, die dauernd in Ordnung gehalten werden. Da ist also eine gewissermaßen eine Instanz, eine Intelligenz, die das in Ordnung hält und die Energie hat, dass diese Ordnung bestehen bleibt, trotzdem, dass alles im Flüssigen ist. Ich möchte, dass wir noch ein bisschen mehr ins Schwitzen geraten gerade. Also sich das vorstellen, ja, das ist das, was hier an einer Zellmembran abspielt. Und jetzt haben wir diese Vorstellung, dass solche, so eine Organisation wie ein Mensch aus 60 Billionen Zellen besteht. Kann man weiter sich verkomplizieren. Wir bleiben nur mal dabei. So eine unfassliche Anzahl solcher Zellen, die mehr oder weniger groß sind und die meisten davon in dieser gewaltigen Energie, dauernd Energie zehrenden Ordnung sind. Ja? Da muss dauernd Energie vorhanden sein, die das in dieser Ordnung hält. Also bei Knochenzellen ist es natürlich anders. Da sind also tatsächlich dann Moleküle kristallisiert, dass es dieser Knochen eben fest ist. Also bei der Lederhaut haben wir es natürlich auch. Da ist also auch gewissermaßen weniger flüssig. Ja. Die sind noch sehr elastisch, mehr oder weniger elastisch. Ja, also trockener, aber immer noch mit noch einigem an Elastizität, an Flüssigkeit vorhanden. Also da das gibt ja das Spannungsfeld, ja, zwischen diesen kristallisierten Knochenzellen und dann diesen Zellen, die sich dann sogar in Flüssigkeit, also im Blut, bewegen können. Die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen, dann die Immunzellen, die sich dann zwischen den Zellen bewegen können, diesem Zwischenzellraum, der jetzt gewissermaßen Lymphflüssigkeit erfüllt. Bindegewebe, also ein spezielles Gewebe, was dann, ich sage mal ganz vorsichtig, ein Übergang zu dieser Lymphflüssigkeit, die sich dann in Lymphgefäßen sammelt, ist. Also das ist wirklich Flüssigkeit und in der Flüssigkeit dann strukturierte, aber auch flüssige Membranen. Also eine unfassliche Dichtigkeit an Ordnung und Energie, die da durcheinander wirkt und diese Zellbildung dauernd erhält. Zurück zu dieser Membran, also in diesen Alveolen. Durch diese Membran, also diese erste Schicht, die wir hier haben, diese rosa Mini-Zellen, die da gezeigt werden. Da muss also der Sauerstoff durch. Jetzt haben wir gesagt, das ist also eine Struktur, die also erstmal als wichtige Aufgabe hat, zu verhindern, dass da was rein und raus geht. Und dass da was rein und raus geht, das ist sicher so. Das lässt sich nachweisen und messen. Und es gibt einen Moment, der ganz gesichert ist. Vielleicht hat man heute noch weitere Moleküle gefunden. Das bin ich vielleicht nicht auf dem Stand des Wissens. Aber von allem weiß ich, das Ganze, ja, so, das sind die sogenannten Aquaporine. Also große Moleküle, die durch beide Schichten durchreichen. Und Aquaporine deswegen, weil die sind Purine, Eiweißmoleküle, die Wasser durchlassen können. Durchlassen können. Also das machen die nicht immer, sondern die kontrollieren das, dass da Wasser, also in dem ersten Modell sagt man, dass da Wasser rein und raus kann. Das sieht man hier an diesen Pfeilen, die da gemacht werden. Ganz sicher kann Wasser hineingehen und auch herausgehen bei diesen Schleimhautzellen im Darm. Also wenn wir Wasser trinken, gelangt das ins Blut. Also da muss Wasser in die Zellen hinein und wieder aus den Zellen heraus. Auf der anderen Seite dann in diese Blutgefäßzellen wieder hinein und wieder heraus in die Blutflüssigkeit, sodass das Wasser gewissermaßen vom Trinken über den Darm bis ins Blut gelangen kann. Bei unseren anderen Organzellen, da ist ja so, dass dieser Sauerstoff, also letztes Mal haben wir es angesehen, mit dem Wasserstoff reagiert, Wasser bildet, also die Zellen bilden ihr eigenes Wasser und das muss heraus, also in unsere speziellen Organzellen dann, Gehirnzellen, Muskelzellen, Leber, Nierenzellen und so weiter. Die bilden ihr eigenes Wasser und das bilden die immer weiter, es muss also raus. Also eigentlich ist da gar nicht denkbar oder notwendig denkbar, dass dort Wasser hinein muss. Und das Wichtige ist, dass dort Wasser hinaus geht aus der Zelle und dann das, was produziert wurde in der Zelle, was gewisse andere Zellen brauchen können, dass das heraus transportiert werden kann, gelöst in Wasser. Ob diese Aquaporine dann mit dem Wasser, was dort hinaus gelangt, größere Moleküle mitnehmen können, da wird es schon sehr schwierig, das zu wissen. Also wir sehen, wir kommen da in Größenordnungen hinein, indem man im Lebendigen nicht genügend genau beobachten kann. Also im Lebendigen beobachten, das geht bis zur Vergrößerung, dann also im Lichtmikroskop theoretisch bis aufs 2500-fache vergrößert. Theoretisch. Ne? Also das wird irgendwann dann ungenauer oder schwieriger. Aber so zwischen 1000 und 2000-fache Vergrößerung, da kann man noch sehr gut beobachten. Und da ist man aber in einer viel zu großen Dimension, als dass man Moleküle beobachten kann. Wir können also in diesem Bereich in Zellen hineinsehen und können dort, also auch die kleinsten Zellen, sowas wie Spermien, ja, sind die kleinsten Zellen, die im Körper produziert werden. Die daneben kleinen sind die roten Blutkörperchen, die kann man sehr gut sehen damit. Und man kann auch in diesen Zellen drin kleinere Organellen, also das, was diese Mitochondrien sind, die kann man dort auch sehen in dieser Größenordnung. Bakteriengröße. Viren, es gibt bestimmte Riesenviren, die kommen in diesen Bereich hinein, also in die Größenordnung von Bakterien. Aber das, was dann außerhalb von Zellen ist, dann sind die Viren, dann nennt man die ja Virionen. Die sind im Lichtmikroskop nicht sichtbar, sind zu klein. Also auch wenn so ein Virion in eine Zelle hineinkäme, dann zu einem Virus würde, also dann aktiv würde, würde man das im Lichtmikroskop nicht sehen können. Das macht dieses Thema der Viren, der Virusforschung so interessant und so strittig, so umstritten. Wenn man das weiß, man weiß das erst, wenn man diese Proben, in denen man Viren beobachten will oder darstellen will, dass die eben nicht mehr im Lebendigen sind. Und also da einige Maßnahmen gemacht werden müssen, damit die darstellbar sind. Das macht vielleicht verständlich, warum da einiges sehr strittig ist an dieser Frage, dieser Viren. Ja, vielleicht noch ganz interessant, das zu wissen. Es gibt also einfach technische Begrenzungen, die ermöglichen, dass man da noch wissenschaftlich streitet. Sehr kostbar, um das vielleicht noch genauer und weiter und besser zu verstehen. Aber die Ordnung dieser Membranen, die ist so, dass sie das sehr, sehr, sehr genau differenzieren können, ob da etwas nützlich für das Zellleben ist und deswegen hereingenommen wird, oder ob das schädlich ist, unnützlich ist und deswegen nicht hineingenommen wird. wenn eben diese Ordnungen nicht mehr bestehen, wenn da etwas in Unordnung kommt, erst dann ist es möglich, dass etwas diese Ordnung weiter Schädigendes in die Zelle hinein kann. Also die Ordnung der Zellen, die Ordnung dieser Natur, die Ordnung des Gesunden, die ermöglicht gesundes Leben. Da geht nicht irgendetwas Schädigendes hinein. Das ist so diese Immunleistung, Gesundheitsleistung, sehr energieverbrauchend. Zurück. Also durch die Membran muss das durch. Und da sehen wir, es sind eben, wissen wir mal, sehr als Membranschicht, dass es in diese alveolare Zelle hineingeht. Dann muss es aus der alveolaren Zelle wieder raus und kommt jetzt in die Blutgefäßzelle hinein. Auf der anderen Seite wieder raus, in die Blutflüssigkeit hinein. Und dann in die roten Blutkörperchen. Die haben natürlich auch wieder Zellmembran. Da muss es auch wieder hinein und bindet dann ans Hämoglobin. Die Sauerstoffmoleküle haben ein Zeitfenster, in dem die aus der Luft gewissermaßen in diese roten Blutkörperchen hinein müssen, von irgendwie einer halben bis anderthalb Sekunden. Also so schnell schwimmt ein rotes Blutkörperchen an seinem Lungenbläschen dran vorbei. Eine halbe bis anderthalb Sekunden. Sind wir ein bisschen großzügig, ja? Lass das 2, lass das 3 Sekunden sein, ja? Also ein sehr kurzer Zeitraum, in der dieser Übergang dort erfolgt. Zumindest der letzte Moment aus der Blutgefäßzelle heraus in die Flüssigkeit und aus der Flüssigkeit hinein in dieses rote Blutkörperchen. Eine kleine Anzahl von diesen Molekülen bleibt auch in der Blutflüssigkeit. Also diese Blutflüssigkeit kann einen bestimmten Anteil an Sauerstoff physikalisch lösen. Also es geht auch keine chemische Bindung ein. Aber das Blut muss viel mehr Sauerstoff transportieren in die Peripherie, als es genügt, in der Blutflüssigkeit zu halten. Und das leisten dann diese roten Blutkörperchen. Die haben diesen roten Blutfarbstoff, sehr kompliziertes, raffiniertes Molekül, was diesen Sauerstoff aufnehmen kann. Jetzt nochmal so ein bisschen ins Schwitzen zu geraten. Immer vor diesem Hintergrund, da ist etwas in grandioser Ordnung, die dauernd gewissermaßen hergestellt und aufrechterhalten wird. So ein rotes Blutkörperchen hat, so ganz, ganz grobe Zahlen, 2 Millionen Hämoglobinmoleküle. So ein Hämoglobinmolekül besteht aus 4 Häm-Gruppen. Insgesamt hat so ein Hämoglobin, so ganz, ganz grobe Zahl, 10.000 Atome. Also eine Häm-Gruppe hat dann 2.500 Moleküle. Und ganz zentral darin, da ist dann ein Eisenatom. Ein Eisenatom. Das ist gehalten gewissermaßen zwischen 4 Stickstoffatomen. Also eine ganz bestimmte Geometrie. Und das führt dazu, dass der Sauerstoff jetzt an dieser komplizierten Geometrie, an diesem Eisen oder in der Nähe von dem Eisen gehalten wird. Also es geht keine direkte chemische Bindung ein mit diesem Eisen. Das Eisen rostet da gewissermaßen nicht, jetzt ein bisschen grob gesagt. Ja. Und es kommt da sehr in die Nähe und wird dort gehalten, also mit einer schwachen Energie, ja, sodass es eben in der Peripherie, wenn das Blut also jetzt an den Organen ankommt, relativ leicht wieder gelöst werden kann. Ja, wir sehen, dafür ist es überall notwendig, dass der Sauerstoff nicht in einem reaktiven Zustand ist, sondern wirklich feste Bindungen eingehen kann. Sondern es ist eben unreaktiv und kann gewissermaßen sanft angelagert werden. Gelangt irgendwie durch die Membran durch. Wie, das wissen wir nicht genau. Ja? Sicher, es geht durch die Membran, aber wie genau, das weiß man nicht. Also, jetzt sind wir ganz, 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 ganz drin in einem solchen Molekül. Gehen wir wieder raus. Also, 2.500 Atome, eine Häm-Gruppe. 10.000, also 4 solche Häm-Gruppen zusammen, 10.000 Atome ein Hämoglobinmolekül, davon 2 Millionen in einem roten Blutkörperchen. 2 Millionen. Und da finden diese Sauerstoffmoleküle genau immer die richtigen Bindungsstellen an diesen Hämoglobinmolekülen. Also in der Peripherie verlässt jetzt nicht der gesamte Sauerstoff, diese Hämoglobinmoleküle, sondern nur etwa ein Viertel. Also wenn man das jetzt so mathematisch nimmt, wird von diesen vier Helmgruppen, die geben ein Sauerstoffmolekül ab. Ja? Unter Normalbedingungen. Also Extrembedingungen kann dann sogar mal ein zweites davon abgeben, aber in der Regel wird eins abgegeben und entsprechend in der Lunge wieder eins aufgenommen. Also wir sehen, da ist überall sehr, 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 sehr viel Intelligenz vorhanden. Irgendeine Instanz, die dieses ganze Geschehen geordnet ablaufen lässt. Das ist das, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir uns das als Bild gut klar machen, gewissermaßen gut mitfühlen, also diese Intensität dieser wirklichen, wirkenden Intelligenz und diese Energien, die dieses Geschehen, dieses unfasslich schnelle Wechselgeschehen dauernd in Ordnung hält. Nochmal so eine Zahl, um da also wirklich genügend warm zu werden, um das so miterleben zu können. Also so eine Zahl, die das ein bisschen ahnen lässt, dass sich in einer Zelle, in einer Sekunde 1 Milliarde chemische Reaktionen abspielen. 1 Milliarde chemische Reaktionen. Müssen wir mal kurz eine Sache hereinholen. Also sozusagen so die Chemie, auch für die Mediziner. Also das, was ich jetzt hier sage, das ist etwas, was man eigentlich alles wissen weiß oder wissen kann in der Chemie, aber vielleicht manchmal sich nicht genügend klar macht und ja, in der vielleicht auch nicht in der genügenden Ehrfurcht vor diesem Respekt, vor diesem Lebensbildung steht. Hier gibt es einen ganz wichtigen Satz, also die energetisch-chemische Reaktion. Da schreibt dieser grandiose, ein Professor Zeek, der das also sehr präsent hat, ja, der schreibt dann, also chemische Reaktionen sind, da fällt das Buch schon auseinander, Entschuldigung, chemische Reaktionen sind Stoffumwandlungen. Das wissen wir alle, ja? Dabei verändern die Stoffe nicht nur ihre Eigenschaften, sondern auch ihren Energieinhalt. Und das schreibt er kursiv, das will er ganz deutlich sagen. Ja? Wichtig zu wissen ist, dass Energie niemals verloren geht. Wissen wir eigentlich auch. Ja? Energie geht niemals verloren. Irgendwoher kommt die, ist ständig vorhanden und ändert ihre Zustände. Ja? Verläuft eine Reaktion in der Abgabe von Energie? So wird diese entweder in einem Produkt gespeichert oder an die Umgebung abgegeben. Verbraucht eine Reaktion Energie, so muss diese der Umgebung entzogen werden. Verbraucht eine Reaktion Energie, ja, so muss sie entzogen, Entschuldigung. Die Energiebilanz einer Reaktion steht somit gleichwertig neben ihrer Stoffbilanz. Das ist eigentlich der Satz, den wollte ich hier ganz wichtig vorgelesen haben. Ja, noch einmal. Die Energiebilanz einer Reaktion steht somit gleichwertig neben ihrer Stoffbilanz, wobei eine Reaktion freiwillig nur unter Energieabgabe verläuft. Und jetzt schreibt er als ganz wichtigen Satz noch: Gerade die Lebensprozesse sind ohne einen Einblick in die Energetik der beteiligten Reaktionen nicht zu verstehen. Ja, also wenn wir unseren Blick nicht, unsere Aufmerksamkeit nicht auch auf diese Energie, auf die energetisch-chemische Reaktion richten, dann können wir Leben nicht verstehen. Da ist dieser Chemiker, dieser Biochemiker davon überzeugt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Ärzte, dass die Medizinstudenten das verstehen, das mitnehmen in ihr Studium. Ich glaube, dass es heute nicht genügend berücksichtigt wird. Ja, wir haben, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, wir kippen da erstaunliche chemische Bindungen in Menschen als Medikamente hinein, ohne zu fragen, was passiert da eigentlich energetisch. Und es gibt eben immer noch, also zum Beispiel solche Infusionszwischenfälle, die man sich nicht erklären kann. Das hat natürlich etwas mit chemischen, energetischen Reaktionen zu tun. Da brechen chemische Prozesse in sich zusammen, fallen auseinander. Und das dann mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Also diese Energie, und Energie hat immer etwas gleichzeitig mit Ordnungen zu tun, mit Ordnung. Und das ist das, was ich ganz, ganz wichtig sagen wollte. Wir gehen ganz schnell weiter. Wenn dann dieser Sauerstoff in den Blut angekommen ist, dann wird mit den roten Blutkörperchen dieser Sauerstoff in die Peripherie zu unseren Organen, also Gehirn, großer Zeh und so weiter, in die inneren Organe hinein transportiert, bis ins Innere der Knochen, wo dann die neuen Blutzellen gebildet werden. Das ist auch ein schönes Bild, ja. Ganz im Innersten der Knochen, also dann beim erwachsenen Menschen ist das gerade noch also Schädelknochen, die Plattenknochen, Schädelknochen, Hüftknochen, Schulterblätter. Also innerhalb dieses Knochenmarks, dieser Plattenknochen, dort werden die neuen Blutzellen und die neuen Immunzellen, die weißen Blutzellen, gebildet. Also bis dahin wird der Sauerstoff transportiert, verlässt dann die roten Blutkörperchen, löst sich aus der Blutflüssigkeit heraus durch die Blutgefäßzellen durch und gelangt dann bis ins Innere dieser Organzellen hinein und dann kommen wir wieder in diese feinen Mitochondrien hinein. Ja, diese gebildet. Also als Modell so dargestellt, die haben jetzt dieses Phänomen dieser Doppelmembran, ja, dieses helle Orange drumherum und dann diese bräunlichere Membran. Das ist dann die innere Mitochondrienmembran, die dann so aufgewickelt ist. Und an dieser Innenseite, dieser inneren Membran, dort kommt es dann zu dieser chemischen Reaktion der Wasserbildung und Energiefreisetzung. Das ist der Grund, warum wir dauernd atmen, dass wir Sauerstoff aufnehmen, den wir für diese Energieproduktion und Wasserproduktion benötigen. Beidesgehend, also ein kleiner Anteil des Sauerstoffs hat wohl auch andere oder wird für andere Momente benutzt, aber das ist so der Hauptmoment dieser Energiebildung und Wasserbildung und ist auch die Hauptenergie, die dann für diese 1 Milliarde chemische Reaktionen pro Sekunde in einer Zelle benötigt wird. Jede chemische Reaktion braucht hier ganz spezielle Energie. Ja. Und die wird eben von den Zellen selber gebildet. Ja, jetzt sind wir gewissermaßen ganz, ganz, ganz im Innersten angekommen. Dieses Phänomen, da sind also viele, viele Barrieren immer zu. Also Ordnungsstrukturen, die gewissermaßen, ja, man würde sagen, überwunden werden müssen oder die helfen, dass der Sauerstoff weiter transportiert werden kann, ohne dass es zu einem Schaden kommt, weil der Sauerstoff reaktionsfähig ist und irgendwie eine ungeordnete Reaktion macht. Also eine unfassliche Ordnung, die sich da im Menschen abspielt, allein wenn wir nur darauf blicken, dass dieser Sauerstoff, dieses chemisch reine Element aus der Luft in diese Mitochondrien hineingelangt und dort diese grundlegende Lebensenergie produziert.
Also was mir da gerade so einfällt, ne? Also das war ja jetzt wirklich so eine Reise in unseren Körper, durch unseren Körper.
Ja.
Und es ist eine unglaubliche Harmonie vorhanden. Also das ist ja dann eigentlich dieser natürliche Zustand. Und dann passiert ja ganz viel, was den Körper eigentlich aus dieser Harmonie rausbringt, ne? Diese Stoffe, die ja eigentlich nicht gut für uns sind, die in der Luft sind, die wir nicht sehen. Es gibt den Dr. K, nenne ich jetzt nur mal, der da geschrieben hat, oder bei YouTube sieht man das auch, was da alles in der Luft enthalten ist. Ne? Ich glaube, es war von Aluminium, Mikroplastik, ich weiß nicht was alles. Das sind ja Stoffe, die im Endeffekt unser Körper nicht haben will. Und die lösen dann ja im Endeffekt diese Reaktionen aus.
Naja, das ist dieses Phänomen, also die Intelligenz des Lebens unterscheidet, was ist nützlich, was ist nicht nützlich. Und diese Intelligenz greift gewissermaßen als erstes dann an Membranen. Also jetzt haben wir diesen einen Weg bedacht. Das andere ist ja, dass wir dieses CO2 abatmen. CO2 atmen wir ab. Vielleicht nochmal so ein ganz kurzes Schlaglicht auf zwei Momente. Dieses CO2 habe ich letztes Mal auch erwähnt. CO2, Kohlendioxid, was wir abatmen, das besteht eben auch aus Kohlenstoff und dann dieses Sauerstoff ist dabei. Also wir atmen den Sauerstoff auch wieder aus, aber in dieser chemischen Bindung, die nutzt der Körper nicht, die kann er gar nicht nutzen, um die aufzukräkeln und gewissermaßen den Sauerstoff zu nutzen, sondern das CO2 wird ausgeatmet, ist eine chemische Bindung. Gewissermaßen das einzige in der Natur, jetzt erstmal hier in unserem Lebensraum vorkommende Gas in der Luft, Also ein Gas, was aus zwei chemischen Elementen besteht. Ja? Zwei chemische, also Kohlenstoff und Sauerstoff bilden dieses Gas CO2. Und dadurch ist es auch schwerer. Es ist also eine Bindung. Es ist schwerer und es sinkt zum Boden. Ja? Also CO2, das, was wir abatmen, was die Tiere abatmen, das sinkt zum Boden, gelangt in den Boden und dann über den Boden wieder in die Pflanzen hinein, wird dort wieder aufgetrennt. Die Pflanzen gewinnen den Kohlenstoff und geben den Sauerstoff wieder in die Luft ab. Also ein wunderbarer Kreislauf, der da zusammenhängt. Und das andere ist, wir haben eben diesen Stickstoff in der Luft. Stickstoff in der Luft, und der wird über die Einatmung so gut wie gar nicht aufgenommen. Also der Stickstoff löst sich in Wasser viel schlechter als Sauerstoff. Das ist also eine ganz geringe Menge an Stickstoff, der physikalisch gelöst in der Blutflüssigkeit vorliegt. Physikalisch gelöst, bleibt also reiner Stickstoff da erhalten, geht keine chemischen Bindungen ein, wird nicht genutzt. Das ist einfach aufgrund dieses Luftdrucks im Blut vorhanden. Und wir kennen das Problem bei den Menschen, die tauchen, dass wenn die also in größere Tiefen, jetzt sagen wir unter 5 und erst recht unter 10 Meter, über längere Zeit tief abtauchen, dann muss da ja über die Atmung dieser Luftdruck beibehalten werden. Und das kommt halt aus diesen Flaschen und über diesen Druckminderer, haben die gewissermaßen so viel Druckaufbau, dass dieser Wasserdruck, der auf die Lunge wirkt, ja, dass dem wird also über diese Atemtechnik, Maschine, so viel Druck entgegengewirkt. Aber das heißt, dass da eben auch doch noch ein Anteil an Stickstoff ist und der sich unter dem Druck dann auch mehr im Blutplasma, in dieser Blutflüssigkeit löst. Und wenn diese Menschen jetzt zu so schnell aufsteigen, also schnell in die Wasseroberfläche kommen, dann kann dieser Stickstoff gar nicht schnell genug wieder abgeatmet werden und bildet tatsächlich dann Gasbläschen, und die sind dann lebensgefährlich. Also wenn die dann im Hirn gewissermaßen kleinen Blutgefäße verstopfen, gibt es diese Hirnembolien. Also die müssen ganz, ganz langsam auftauchen. Und bei Unfällen, wenn die dann zu schnell an die Oberfläche kommen, werden die unter Druck gesetzt, in Druck kommen, sodass sich dieses Gas, ja, die Gasbläschen wieder physikalisch fein, fein, fein in dieser Blutflüssigkeit verteilen. Und dann senkt man den Druck langsam ab und dann können die langsam wieder abatmen. Oder, beziehungsweise man reichert diese Atmosphäre in diesen Druckkammern auch mit mehr Sauerstoff an, sodass, wenn der Stickstoff abgeatmet werden kann, ein genügend Sauerstoff vorhanden ist und die Menschen dann wieder in ein gesundes Gasverhältnis in dem Blut kommen. Und andererseits sehen wir, dass der Stickstoff eben in diesem roten Blutkörperchen, dem Hämoglobin, gewissermaßen eingebettet sind. Also innerhalb dieser 2.500 Atome, diese Geometrie, ein Rhombus gewissermaßen bilden, in dem dann das Eisen gehalten wird. Also da ist der Stickstoff dann ganz raffiniert gebunden. Aber das ist Stickstoff, der kommt nicht aus der Luft heraus. Ja, der wird über die Ernährung aufgenommen, muss da abgebaut werden. Also wir sehen, das sind ganz, ganz komplizierte Vorgänge, und diese Intelligenz, die da in den Zellen, in den Zellmembranen wirkt, ja, lässt eben zu, wann, wo, wie was aufgenommen wird und in welchen Bindungen, in welchen Molekülgrößen und wann das wo und wie dann wieder aufgebaut werden kann, bis zu solchen komplexen Molekülen, zu einem Hämoglobinmolekül. Das sind diese Ereignisse, die sich dann zum Teil eben in den Mitochondrien bereits abspielen. Also jetzt keine Hämoglobinbildung in den Mitochondrien, das waren dann Zellen, die Hämoglobin bilden, aber Vorstufen davon, also einfache Aminosäurenbindungen, die spielen sich ab in den Mitochondrien bereits. Und zu höheren, komplexeren Gebilden wird die dann in der Zelle aufgebaut, wenn genügend Energie von den Mitochondrien dort zur Verfügung gestellt werden und die Baustoffe gewissermaßen von der Zelle aufgenommen wurden. Aber in den Mitochondrien wird zum Beispiel dieses Energiemolekül, Energietransportmolekül, dieses ADP aufgebaut. Das machen die Mitochondrien selber. Also mehrere Aminosäuren werden da kombiniert zu diesem Eiweiß, und dann entsteht so ein sehr raffiniert komplexes Gebilde. Haben wir noch Zeit für einen netten Gedanken dazu?
Ja, lass uns mal teilhaben
Also
an
der ist
netten
so
Gedanken.
wunderschön. Es gibt dieses Phänomen, dass also bei diesen Ordnungen kann man bei noch einfachen Strukturen sehen, dass die zum Beispiel symmetrisch aufgebaut sein können, aber kleine Ungenauigkeiten in der Symmetrie bestehen. Dass also gewissermaßen ein Stickstoff kann in der Symmetrie, das mache ich dann ein bisschen verrückt so, entweder hier auf der einen Seite angebaut sein oder auf der anderen Seite. Daher kommt tatsächlich auch dieser Begriff dieser Händigkeit, also der Rechts- oder Linkshändigkeit, die chirale Chemie. Und das Interessante ist, dass das kann man chemisch nicht analysieren. Also chemisch kann man nicht analysieren, ist gewissermaßen so oder so angebunden. Das macht aber in der Ordnung, wie diese Moleküle aufeinander reagieren, macht das einen Unterschied. Und so gibt es diese Eiweiße, die gewissermaßen an der richtigen Stelle den Wasserstoff binden und dann können die genutzt werden. Und wenn die an der falschen Stelle sind, dann können die nicht genutzt werden. Und so weiß man, dass eben die Ernährung da vom Körper ganz genau sortiert aufgenommen wird. Also werden also nur, ich sage jetzt mal, rechtshändige Zucker aufgenommen. Ja? So etwas nur. Linkshändige werden einfach nicht aufgenommen. Also unsere Verdauungsschleimhaut, die kann das analysieren. Die Chemie kann das analysieren über eine Streuung des Lichts. Ja? Und das ist das Wichtigste, was eigentlich das Wichtigste, was Louis Pasteur entdeckt hatte, diese Chiralität von Molekülen. Da gibt es einen bestimmten Stein, das ist sehr schön zu sehen. Also als Anregung für jeden einzusteigen in dieses Wunder der Ordnung, das sind diese Kalzit. Ja, das ist ein wunderbarer, so ein Rhombus, kann man den sehen, ein Rhombus von Natur aus so kristallisierendes Kalzit. Ja, wunderbares Gestein. Und das führt, vielleicht kann man das hier gerade sehen, wenn man da durchgucken kann, ich weiß nicht, geht das? Kann man das sehen? Wenn man durch den durchguckt, wird die Schrift unscharf, die wird doppelt. Ja? Also hier habe ich die Schrift. Ah, ich glaube, es ist, also, falls man es nicht sehen kann, die wird also hier verdoppelt. Also dieser Kalzit, der bricht das Licht so, dass die Linien aufgespalten werden. Und wenn man jetzt also zwei Kalzite übereinander legt, gewissermaßen so, dann kann man die Drehung von dem Licht gewissermaßen deutlich machen. Und so hat man diese Chiralität erkennen können. Das war die Leistung von Louis Pasteur. Das, was er, wo er mit bekannt wurde, diese die Aussage, dass also die Zelle erkrankt, das hat man später zeigen können, dass das nicht so ist. Und Pasteur wusste das. Also er hat also geschummelt, ein Leben lang geschummelt und verfügt, dass also seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen nicht veröffentlicht werden dürfen. Aber irgendwann kamen dann die Erben so in Not, dass sie also in diesem Jahrtausend tatsächlich diese Unterlagen veröffentlicht haben oder zur Veröffentlichung freigegeben haben. Und da wurde dem Pasteur dann dieser Begriff der Lüge Luigi zuerkannt gewissermaßen. Ich finde es einen sehr wichtigen Moment. Also einerseits, der Pasteur hat eine riesen Bedeutung in der Forschung, in dem Verständnis fürs Leben, für die Ordnung im Leben. Und die kommt halt gar nicht angemessen zur Geltung. Und da, wo er Unfug gemacht hat, also ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wissend wirklich fehlerhafte Veröffentlichungen, gefakte Veröffentlichungen gemacht hat. Dafür ist er eigentlich besonders berühmt geworden und heute ein großer Anteil des auch noch medizinischen und biologischen Verständnisses fußt auf diesen Fehlern. Also nicht primär die Zelle wird aus sich heraus krank, also eine Bakterie oder so etwas, sondern das hängt immer ganz stark mit dem Milieu zusammen, in dem die ist. Ja, wenn das Milieu in Ordnung ist, dann kann sich Leben gesund bilden. Und wenn aber zum Beispiel im Milieu etwas fehlt, oder irgendetwas Schädliches zu viel da ist, dann beeinflusst das so einen Stoffwechsel. Also das Milieu und dieses Zusammenspiel mit der Zelle, das ist also ganz, ganz maßgeblich. Also diese unterschiedlichen Ansätze heute zum Verständnis von Gesundheit und Krankheit eben auch. Also dieser, ich wollte nur kurz nochmal aufmerksam machen auf dieses Phänomen, dass diese die hehre Wissenschaft, Naturwissenschaft ist eben leider nicht immer sauber. Und erschreckenderweise zu einem sehr großen Anteil nicht immer sehr sauber. Und das Wichtige ist, dass dort gestritten wird, also dass man mit Fachkenntnis streitet, sich damit beschäftigt, wo wissen wir etwas noch nicht. Ja? Und dann, wenn was ganz klar ist, dann sollte man ganz, ganz skeptisch werden. Ja? Also wenn dann, das sage ich jetzt ganz, ganz vorsichtig, aber ich möchte eigentlich aufmerksam machen, wir müssen da dranbleiben an diesem Thema. Wenn mit einem die ganze Welt sich einig ist darüber, es gibt also ein ganz, ganz böses Virus, das kommt von irgendwoher, egal aus dem Labor oder von irgendwelchen Tieren, das wird übertragen, wo und wie, und macht die Welt krank, und dann ist sich einig, dass das so ist. Dann müssen wir ganz, 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 ganz viele Fragen dazu stellen. Ne? So einfach ist es nicht. Das ist also ein Virus, also was Sie im Lebendigen einfach nicht mehr beobachten können in seinem Verhalten, ne? Dass dem so eine Macht gewissermaßen zugesprochen wird. So, und wie ich das jetzt formuliere, ist natürlich viel zu naiv formuliert für die hehre Wissenschaftsgemeinschaft, die sich einig ist. Ne? Aber ich glaube, wir müssen genauso phänomenologisch da herangehen, uns das klar machen. Also, wie groß soll so etwas sein? Ist das möglich? Das, was wir phänomenologisch beobachten können, das ist, dass sich Mikroorganismen in ihrem gesunden Milieu, in ihrem richtigen Milieu, da können sie sich vermehren, da fühlen sie sich wohl. Aber ist das Milieu gestört, dann vermehren die sich einfach nicht. Also würde es zu einer Ausbreitung von Mikroorganismen einschließlich Viren kommen, dann hat das was mit dem Milieu zu tun. Im Zusammenspiel Milieu und Zelle. Also da spielt schon die Gesundheit des Menschen eine maßgebliche Rolle mit dabei. Nur deswegen haben Menschen diese Riesenpandemien überleben können. Also eine Pestpandemie, ja, wo ja, aus heutiger Sicht die Historiker sagen, ein Drittel der europäischen Menschheit ist gestorben daran. Ein Drittel der Menschheit, ja. Aber zwei Drittel haben überlebt. Das ist, finde ich, ein ganz anderer, wichtiger Blick darauf, weil eben diese Ordnung, diese Gesundheitsordnung vorhanden ist. So, und das macht eben sehr viel Sinn, dass wir den Körper darin unterstützen, diese Gesundheitsordnung. Ja.
Ja, das muss man erstmal sacken lassen, alles. Da steckt so viel dahinter. Und das ist ja für uns Menschen immer das Problem, dass wir so vieles nicht sehen können. Wir wollen ja immer Sachen sehen, um das zu bestätigt zu wissen. Und das ist ja, ne, also wenn ich mir so den Körper so jetzt vorstelle, das ist ja ein unglaubliches Harmonie. Wesen, anders kann man das ja gar nicht beschreiben. Und es stimmt ja erst dann was nicht, wenn diese Harmonie nicht mehr vorhanden ist. Also ja, also wirklich ein Phänomen. Das ist ein Wunder, anders kann man es ja gar nicht nennen.
Ja, und das Schöne ist also Harmonie, ja, aber es ist eine dramatische Harmonie. Also in dem Moment, wenn ich mich freue, bringe ich Unordnung da hinein. Und dieses, jetzt sage ich mal, System, diese Ordnung reagiert sofort, also bringt das wieder in Ordnung. Und das kann man also ein bisschen diese molekularen Vorgänge beobachten, da passieren Fehler und es ist da diese Ordnung vorhanden. Genau diesen schönen Gedanken wollte ich noch sagen, diese Chiralität, wenn solche Moleküle gebildet werden, dann gibt es eine Kontrollinstanz dafür. Also man hat da Moleküle gefunden, in die gewissermaßen andere Moleküle, die gebildet wurden, hineinschlüpfen können und diese Moleküle kontrollieren. Sind die chiral richtig aufgebaut, dann können die wieder rausgehen und kommen jetzt in Funktion. Sind die falsch aufgebaut, also sowas kann man beobachten. Ja? Sind die falsch aufgebaut, dann gibt diese Moleküle wieder frei, damit die sich nochmal neu strukturieren. Und gelangen wieder in dieses gewissermaßen übergeordnete Molekül hinein. Und wenn die jetzt richtig sind, dann ist gut. Wenn die beim zweiten Mal nicht richtig sind, dann werden die zerlegt. Also eine raffinierte, effiziente Ordnung. Und diese Moleküle, die das kontrollieren, denen hat man den Begriff der Chaperones oder Chaperone, ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird, gegeben. Das sind die Anstandsdamen im Französischen. Ja? Also die Damen durften früher unverheiratete Damen nicht alleine in Gesellschaft gehen, sondern die bekamen eine Begleitung, eine Anstandsdame, die aufgepasst hat, dass alles züchtig zuging. Ne? Also da hat man so etwas übernommen. Also nur einfach nochmal als Bild dafür, diese, Diese Ordnung ist so vielschichtig, mit einer, ich wage jetzt mal sozusagen, mit einer geistigen Präsenz dieser Kontrolle. Diese Kontrolle, dass es in höheren Ordnung, in eine allgemeine Ordnung hineinpasst. Und ich denke, je mehr wir diesen Respekt vor dieser Ordnung haben, umso vorsichtiger gehen wir vielleicht wieder mit dieser Natur um. Also wollen wir uns gerade nicht als Herrscher darüber setzen, nicht über, was weiß ich, sich Satelliten, Mobilfunk, die Menschen in ihren Aktivitäten kontrollieren. Also das ist für mich ein vermessener Schritt gegen die natürliche Ordnung. Jetzt nur mal als ein Beispiel, es gibt ja viele solcher ja, Gewaltakte von mächtigen Menschen heute gegen diese natürliche Ordnung, dieses dauernd in Ordnung kommen von Menschen untereinander. Auch diese strittigen Auseinandersetzungen jetzt mit dem ja, LPG, wie das jetzt so kurz genannt wird. Was sind das für Ordnungen? Die sind mehr als nur, es gibt eindeutige Männer, eindeutige Frauen. Das ist eben differenziert. In der ganzen Natur ist das so. Bei Tieren ist das so. Bei uns Menschen ist das auch so. Und das können wir erstmal akzeptieren. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtige, dass jeder das für sich selber weiß und sich da in Ordnung fühlt. Ne? Und wenn man sich da in Ordnung fühlt, dann kann man vielleicht auch den anderen viel mehr respektieren, wenn der für einen ungewöhnlich erscheint oder anders ist. Ja? Kann man ja neugierig machen, man kann was darüber lernen im Besonderen. Aber dafür muss man, glaube ich, in diesem Respekt zur Ordnung, zur eigenen Ordnung, zur inneren Ordnung und zur Ordnung des Lebens ums herum, des Lebens der anderen sein. Und dann kann man da in, ja, vielleicht in einer gesunden, unfasslich dynamischen Ordnung, dramatischen Ordnung leben. Vielleicht darin dann eben auch glücklicher sein, als dass man unter wechselndem Ordnung leiden muss oder da in Angst sein muss, dass sich dauernd eben auch etwas wechselt und ändert. Ja, die Chaperones.
Ja. Ich danke dir sehr, Jörg. Das war wirklich nochmal ein ganz toller Einblick und ja, das regt zum Umdenken an oder einfach mal zum Nachdenken, wie wir so alle leben und was wir alles nicht wahrnehmen, was für uns selbstverständlich ist, wie wir damit umgehen. Also ja, also das Ganze nochmal in einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Blick sehen. Und das ergibt alles Sinn. Da ist so eine höhere Macht, so eine höhere Ordnung hinter. Wirklich, ich bin erstmal geflasht, das muss ich erstmal sagen lassen.
Ja, sehr schön, freue ich mich. Also ich glaube, das ist eine gute Situation, also mit einer gewissermaßen andächtigen Neugier, freudigen Neugier, so das, also so gewisse Lebensgrundstimmung, das zu haben. Ich glaube, da dürfen wir wieder viel mehr hinkommen. Da würde ich mich freuen, wenn ich das so ein bisschen habe anregen können. Und daraus folgt eigentlich diese Verantwortung. Da bin ich so sehr dankbar, wenn wir uns jetzt nicht nur zu zweit unterhalten haben, sondern wenn das andere Menschen sich auch angesehen, angehört haben und da angeregt werden, sich um diese eigene Gesundheit zu kümmern. Das ist auch so ein Ordnungsthema. Ja, dieses sich um die eigene Gesundheit bemühen, von der genügenden Eigenbewegung, ja, an der frischen Luft. Und wenn es nicht geht, kann ich das ergänzen. Gesunde Ernährung, ja. Gutes, gesundes Wasser trinken, das hilft, das Gift über die Nieren wieder loszuwerden, ja, und so weiter. Also gut in Ordnung sein. Ja, in dem Sinne kann ich einfach nur wünschen, dass jeder sich neugierig, freudig um die Ordnung im eigenen Leben. Also, wenn man jetzt hier umguckt, bei mir gibt es nie Ordnung. Oder ich würde sagen, da durchmischen sich verschiedene Ordnungen. Und das ist so, auf den ersten Blick ist das nie ordentlich. Ja. Da kann man auch drunter leiden oder immer wieder dran arbeiten, es in neue Ordnungen zu bringen. Ja, also diese Anregung, aufmerksam auf diese Ordnung zu werden, dann mit der genügenden Respekt und Hochachtung vor diesem Leben, dieser Ordnung und der höheren Ordnungen dahinter zu sein. Ja, Dankeschön für die Geduld.
Ja, ich glaube, dass wir da viele angeregt haben, da genauer hinzuschauen. Und ich danke dir, dass du uns da mitgenommen hast und ne, es versucht hast zu erklären, was sehr schwer zu erklären ist. Also ich muss sagen, das ist eine ganz neue Welt, wenn man da mal tiefer einsteigt, dann, ne? Da macht auch manchmal der Verstand zu, aber man weiß genau, ja, so ist es. Und das finde ich immer schön, dass es begreifbar wird. Und das hast du gut hinbekommen. Dankeschön.
Ja, freut mich. Danke, danke.
Dann euch, ja, viel Spaß. Steigt da mal ein, schaut euch mal eure Ordnung an. Und na, ich kann nur sagen, ich hoffe, wir haben euch inspiriert. Und wenn es Fragen gibt, dann dürft ihr den Jörg bestimmt anschreiben, der freut sich.
Ja, sicher. Das regt mich
Dann?
an. Lerne ich am meisten. Ja, also Fragen mir selber
Ja.
stellen und wenn ich dann denke und glaube, ich weiß was, ist immer kritisch. Das dann nochmal zu hinterfragen, tut oft gut und erweitert die Ahnung dessen, was noch nicht gewusst geahnt wird.
Ja. Ich danke dir und euch viel Spaß. Tschüss.
Alles Gute.